Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste. Für uns ist es wieder eine Freude, hier zusammen zu sein, um das Wort Gottes zu hören. Wir haben ja in der letzten Zeit ein Thema, und das ist jetzt auch für heute das wichtiger Punkt: Gott baut Gemeinde. Ja, Gott baut sie. Und die Frage ist dann, welche bauen wir? Wir haben schon verschiedene Dinge gehört, aber unser Maßstab ist immer in diesem Thema das Wort Gottes. Diese 66 Bücher der Bibel, die wir nachforschen wollen, um diesem Thema richtig Antwort zu geben, dass wir auch im Willen Gottes sind. Wir haben schon verschiedene Themen gesehen und heute ist ein Thema an der Reihe, so ein grundsätzliches Element, was wichtig ist, um überhaupt zu einer Gemeinde, zur Gemeinde zu gehören. Und das ist das Element des Evangeliums. Das Evangelium von Jesus Christus. Das ist heute unser Thema. Und da heißt es im Bibelvers in Römer Kapitel 1, Vers 16 und 17, manche kennen das sehr gut, andere weniger, aber ich möchte es jetzt hier lesen. Und es ist praktisch so ein Faden durch die ganze Botschaft. Da heißt es, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und das sagt ein Apostel Paulus, ja, der wirklich aktiver Missionar war und der wirklich viel erlebt hat in seiner ganzen Missionsaktivitäten. Und da schreibt er, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin offenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird infolge von Glauben leben. Wir wollen noch mal beten. Herr Jesus, wir haben jetzt dein Wort vor uns und wir wollen dich von Herzen bitten, dass du dich offenbarst. Dass du durch deinen Geist zu unseren Herzen redest, du weißt, wie jeder Einzelne vor dir steht. Wir wollen dich bitten, dass du es jetzt lebendig machst und mir die Worte schenkst, Herr, die zu sagen sind, damit du verherrlicht und geehrt wirst. Hab Dank dafür. Amen. Wir wollen diese Predigt in zwei Teile teilen. Zuerst einmal, das Evangelium ist Gottes Kraft zur Rettung all diejenigen, die glauben. Das ist der erste Punkt. Das Evangelium ist Gottes Kraft zur Rettung. Und als zweites Punkt sehen wir, das Evangelium offenbart die Gerechtigkeit Gottes, die aus Glauben zum Glauben kommt. Ja, das hat das ganze Leben vor sich. Und das Evangelium Gottes Kraft zur Rettung ist also das Evangelium, das rettet. Und das Evangelium, das uns die Gerechtigkeit Gottes vor Augen führt, ist das Evangelium, das bewahrt. Und das ist sehr wichtig, denn manche meinen, ja, wenn sie Evangelium hört, ja, ich bin Kind Gottes, dann hat das nichts mehr für mich zu sagen. Also dann ist es schön, ich habe es akzeptiert, ich habe Jesus als meinen Herrn angenommen und alles ist gut. Aber wir haben gerade im Zeugnis gehört, wie wichtig es ist, dass diese Kraft Gottes ja täglich durch sein Wort in unserem Herzen wirkt. Und das ist schon der zweite Punkt, aber ich will jetzt zum ersten Punkt kommen. Ja, das Evangelium Gottes Kraft zur Rettung für diejenigen, die glauben. Ja, da müssen wir zuerst mal fragen, was ist Evangelium eigentlich? Ja, wenn man nachforscht, ja, im Griechischen, ich bin ja nicht so der gute Freund da mit den vielen Sprachen da vom Urtext und so weiter, ich nehme halt verschiedene Übersetzungen, aber hier heißt es vom Griechischen her, heißt es eigentlich gute Nachricht. Gute Nachricht. Also es braucht doch einen Zusatz. Ja, gute Nachricht von was? Wovon? Und da sehen wir, dass im Neuen Testament auch verschiedene Sachen da aufgezählt werden. Zum Beispiel, da heißt es, das Evangelium des Himmels. Oder da wird vom Evangelium von dem Reich gesprochen. Oder das lesen wir vom Evangelium von Jesus als dem Christus. Und dann sehen wir das Evangelium der Gnade Gottes. Und dann heißt es auch an einer anderen Stelle, er ist zum Evangelium Gottes ausgesondert worden. Also es gibt verschiedene Sachen. Aber wir wollen heute Morgen nicht auf diese Einzelnen eingehen, sondern wir wollen auch noch festhalten, dass in Galater Kapitel 1, Vers 9 steht, dass es ein anderes Evangelium gibt, ein falsches Evangelium, ein Evangelium, wo Dinge weglässt, die die wichtigsten Punkte sind. Und das ist fatal. Da heißt es in Galater 1, Vers 9, schreibt der Apostel Paulus, wie wir jetzt gesagt haben, so sagen wir abermals, so jemand euch Evangelium predigt, anders, denn das ihr empfangen habt, der sei verflucht. Harte Worte, aber eine Tatsache. Denn es gibt schon so viele, die das Evangelium abgeschwächt haben oder das wie die wichtigsten Teile herausgelassen haben, dass es ein bisschen angepasst ist an diesen Weltlauf und damit man ein bisschen bequemer ist und damit man die Leute nicht vor den Kopf schlägt. Das Lexikon schreibt über Evangelium: Evangelium sind gleich Äußerungen oder Schrift oder eine Schrift, an deren Richtigkeit bzw. maßgebendem Charakter man bedingungslos glaubt und die man als höchste Instanz für das eigene Handeln anerkennt. Also auf gut Deutsch gesagt, habt ihr nicht schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, ja, was der gesagt hat, das ist Evangelium für mich. Ja? Was der gesagt hat, das ist was. Das nehme ich jetzt als Grundlage für meine, das ist was. Aber wir sehen, das Evangelium von Jesus Christus ist eine ganz andere Grundlage. Das ist die Grundlage vom ewigen Gott, vom Sohn Gottes, der gekommen ist. Das Evangelium, die Tatsache, ja, die gute Nachricht. Jesus Christus ist die gute Botschaft. Ja, Jesus Christus ist die Botschaft, dass Gott in ihm zu den Menschen gekommen ist und ihnen einen Weg zurück zu Gott gegeben hat. Das ist die gute Botschaft. Wir dürfen, der Mensch darf zurück zu Gott kommen. Denn wir haben gelesen hier diesen Vers, Jesus Christus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand, absolut niemand, kommt zum Vater, zum himmlischen Gott, zum Schöpfergott, zum allmächtigen Gott, zu dem, der alles geschaffen hat, denn nur durch mich, sagt Jesus. Und das ist das Wichtige. Im ersten Brief des Apostel Paulus an die Korinther, da schreibt er in Kapitel 15, ihr könnt das nachschlagen und daneben schreiben, ja, Evangelium Kurzform, da heißt es in Kapitel 15, Vers 1 bis 4, da schreibt der Apostel, ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, was ich auch empfangen habe. Der Apostel Paulus hat genau das Evangelium empfangen, wie auch denen, die er es gepredigt hat. Und da heißt es dann weiter, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Das ist das Evangelium. Jesus Christus gekreuzigt, gestorben, begraben und wieder auferstanden. Für uns, für dich und mich. Und das ist die gute Nachricht. Jesus, er ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er hat die Strafe der Sünde auf sich genommen, den ewigen Tod, den wir verdient hätten. Er hat uns wieder zurückgeführt in die Gemeinschaft Gottes, die wir verloren hatten durch Adam und Eva. Ohne diese zentrale Botschaft, ohne diese zentrale Botschaft der vom stellvertretenden Opfer Jesu Christi, ja, gibt es kein Evangelium, gibt es keine Rettung. Es gibt dieses Evangelium allein in dem Herrn Jesus Christus und das ist das Zentrum. Und wir wollen heute Morgen ein wenig hineinschauen, ja, was ist das eigentlich, Evangelium? Wenn ich dich jetzt ganz persönlich frage, erkläre mir das Evangelium. Hätten wir da wirklich alles schriftgemäß oder vielmehr so die wichtigsten Punkte jetzt auf Lager, um es weiterzugeben. Vielleicht aber auch so, dass wir es noch nie richtig klar gehört haben, was alles damit zusammenhängt, das Evangelium Christi. Und wir haben auch heute Morgen dem Zeugnis gehört, dass das Evangelium ja nicht nur jetzt diese Augenblicke sind, wo wir zurückfinden oder wo wir Jesus Christus als unseren Herrn annehmen, sondern dass es ein tägliches Erfahren ist in der Gemeinschaft Gott, in der Gemeinschaft mit dem Wort Gottes. Aber wir wollen jetzt mal ganz persönlich an uns denken. Wie sehe ich das Evangelium? Wie hat es in mir gewirkt? Was verstehe ich unter Evangelium? Da möchte ich vier Punkte teilen. Da heißt es zum ersten Mal, wir wollen anschauen, Gott müssen wir sehen, Gott als Schöpfer. Gott, der allmächtige Gott, Schöpfer. Dann zweitens, Mensch als Sünder. Und dann Jesus als Retter. Und die Folge, Glaube als Antwort. Das sind vier Punkte, ja? Gott als Schöpfer, Mensch als Sünder, Jesus als Retter, Glaube als Antwort. Und diese Punkte können wir ganz persönlich in unserem Leben anwenden oder auch in einem Zeugnis, wenn jemand das Evangelium von uns hören will, anwenden und sagen, ja, zuerst rede ich über Gott. Also Punkt 1, Gott als Schöpfer. Da heißt es, der dreieinige Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Ja, wir müssen uns ja nicht verlieren in diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie das jetzt alles mit der Schöpfung zusammenhängt, sondern wir sollen einfach feststellen, Gott, Tatsache, er ist der Schöpfer. Und dann geht es weiter, Gott hat uns dazu geschaffen, zum Ersten in der Gemeinschaft mit ihm zu sein, also Gemeinschaft mit Gott zu haben. Zweitens hat er uns geschaffen, damit wir gehorsam sind ihm gegenüber, erfüllen, was er von uns erwartet, die Welt regieren, die Tiere benennen und all die ganzen Aufgaben, die Adam und Eva hatten, die Gott ihnen mitgegeben hat am Anfang. Und dann war er wirklich auch berufen, zur Ehre Gottes zu leben. Und er wurde ja geschaffen als Ebenbild Gottes. Das heißt ja, Gott hat uns Menschen nach seinem Bild geschaffen. Das können wir nachlesen in 1. Mose Kapitel 1 und 2. Er hat uns dahin geführt, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben dürfen und für ihn leben dürfen. Welch große Berufung hatte doch der Mensch im damaligen Paradies. Und dann wir sehen, dass dieser Mensch berufen war, in Gottes Nähe, das heißt also heilig zu sein und heilig zu leben und auch damit sündenfrei. Das muss eine wunderbare Harmonie gewesen sein, wenn Gott in dem Garten spazieren gegangen ist oder da herumgewandert ist und der Mensch hat ihn getroffen, hallo Adam, und sie hatten Gemeinschaft, sie konnten miteinander reden, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber das muss sagenhaft gewesen sein. Das war Gott. Er hat den Menschen geschaffen zu seinem Ebenbild. Befähigt, berufen, in dieser Heiligkeit zu leben. In Gottes Gegenwart keine Sünde, nichts Dunkles war da. Und das ist so, wie wenn das Licht regierte. Und da hat keine Dunkelheit überhaupt eine Chance zu leben, überhaupt zu erscheinen. So war das Paradies. Und jetzt kommt zweitens Mensch der Sünde. Der erste Mensch, Adam und Eva, lebten, als sie geschaffen wurde in dieser Gemeinschaft mit Gott. Ich habe es gerade beschrieben. Die Trennung kam aber, als diese Menschen, als Adam und Eva, ungehorsam gegenüber Gott waren, anstatt das einzigste Gebot zu halten, was Gott ihnen mitgegeben hat, damit sie ihren freien Willen hat, dass der Mensch nicht nur die Marionette war, die Gott dirigierte und gar keine Chance hatte, seine eigene Persönlichkeit zu leben, hat er ihnen nur ein einziges Gebot gegeben und gesagt, du sollst nicht essen vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das war das Einzigste. Und er hatte so tausende von Bäumen und die herrlichsten Früchte und die sagenhaftesten Sachen. Aber so war der Mensch. Er wollte sein wie Gott. So wandte er sich von Gott ab und war ungehorsam und nahm von dieser Frucht. Und damit traf ihn auch der Fluch, den Gott ausgesprochen hat. Er sündigte. Er sagte dann, er ist dem Fluch des Todes, der Vergänglichkeit preisgegeben worden. Seit diesem Moment dieses Sündenfalls ist diese Vergänglichkeit, der Tod, in den Menschen gekommen. Zuerst mal der geistliche, sofortige Tod und dann diese Vergänglichkeit, dann nach Jahren dann der leibliche, der physische Tod. So, was Gott gesagt hat, was Gott verheißen hat, was Gott bestimmt hat, das geschah. Gott konnte nicht mehr zurück. Er hat gesagt, so und so, und das geschah dann. Der Mensch ist in Sünde gefallen, unter den Fluch. Und da Adam und Eva die Vorfahren und Repräsentanten aller ihrer Nachkommen waren, betrifft also diesen Sündenfall ja uns alle als Menschen. Alle Nachkommen von Adam und Eva leben nicht mehr in der Gemeinschaft mit Gott und zu seiner Ehre. Vielmehr haben sie die Menschen von Gott abgewendet und wollen nichts mehr von ihm wissen. Und da können wir etliche Bibelstellen, sei es Römer oder ja, Römer anführen. Aufgrund dieses Sündenfalls ja, befinden sich alle Menschen in der Feindschaft mit Gott. Sie sind alle ja ablehnend gegenüber Gott. Man kann sagen, sie sind alle geistlich tot. Und da gibt es keine Antenne, die irgendetwas empfängt von Gott. Alle sind entstellt durch die Sünde, versklavt darin und unfähig in ihrer fleischlichen Natur geistliche Wahrheiten zu erkennen. Das ist ein hartes Wort, aber das ist die Tatsache. Der Mensch an sich, er ist verloren, er hat nicht die Antenne. Aber wir kommen dann noch später drauf. So ist das grundsätzliche Problem aller Menschen seit jeher, dass sie von sich aus nicht unter Gottes gute Herrschaft leben wollen, sondern danach streben, ihre eigenen Herren zu sein. Wir Menschen sind von Natur aus Sünder und Rebellen gegen Gott und stehen somit unter Gottes gerechtem Zorn. So wie es jetzt geschrieben steht in Römer 3, Vers 10 bis 12. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer, steht dort. Es ist keiner verständig, keiner fragt nach Gott, alle sind abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Es ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Das ist Gottes Urteil über die Menschheit, über diesen Menschen. Aber jetzt kommen wir zum dritten Punkt des Evangeliums. Da sehen wir Jesus als Retter. Wir haben gesehen, ja, Gott als Schöpfer, des Zweitens Mensch als Sünder. Und jetzt sehen wir Jesus als Retter. Und gerade weil wir uns von Gott abgewandt hatten, nicht mehr nach ihm fragten und als geistlich Tote durch, ja, auch nicht mehr zu Gott kommen können, kam Gott selbst in seiner unwahrscheinlich großen Liebe zu uns Menschen. Er kam zu uns, Gott als Schöpfer, Gott, der lebendige Gott, der alles geschaffen, kam zu Menschen, um ihn einen Weg zu zeigen, zurück zu ihm. Und das war in Jesus Christus, seinem Sohn. Gott sandte seinen Sohn. Er ist gekommen, der vollkommene Repräsentant Gottes, der vollkommene Menschensohn, dann, der alle Schuld auf sich nahm. Da sehen wir die Liebe Gottes. Ja, die Liebe Gottes macht uns die Welt. Ja, wenn Gott Liebe ist, dann will er ja auch alle retten. Nein, die Liebe Gottes zeigt uns einen Weg zurück zu ihm. Sie macht uns eine gewaltige Tür auf und dann fordert sie dich auf, geh, komm, ja, geh und komm zu mir. Mach dich auf, so wie es Johannes 3, Vers 16 heißt. Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzigen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Am Kreuz hat Jesus Christus, Gottes Sohn und Menschensohn, ja, für die Gläubigen den Zorn Gottes auf sich genommen, die Schuld getilgt, die volle Strafe für ihre Sünden getragen und sie mit Gott versöhnt. Da heißt es in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Deshalb habe ich vorher gesagt, ja, für all diejenigen, die Gläubigen, ist der Zorn Gottes nicht mehr auf sie. Die haben Vergebung in Jesus Christus. Aber wenn jemand noch den Jesus Christus nicht als seinen persönlichen Herrn hat, wenn er dieses Evangelium noch nicht angenommen hat, dann ist der Zorn Gottes noch auf ihm. Jesus hat die Schuld bezahlt. Jesus kam und ist von den Toten auferstanden. Das war der Siegesbeweis seines vollkommenen, angenommenen Opfers vor dem Vater. Dass er der einzige Weg ist, dass in ihm die Rettung ist, dass in ihm dieser Zugang zu Gott wieder offen steht, dass in ihm der Fluch, den Adam getroffen hat, aufgehoben ist. Aber nur in Jesus. In keinem Werk oder in keiner sonstigen Religion oder sonst was, was der Mensch produzieren kann. Es ist allein in Jesus. Er hat verheißen, ja, dass er wiederkommt und die Seinen zu sich holt, für die er jetzt im Himmel eine Stätte bereitet. Er hat aber auch den Heiligen Geist, den Jesus nach seiner Himmelfahrt auf die Welt geschickt hat, jetzt in die Welt geschickt, um an uns, seinen Kindern, zu wirken, aber auch die Menschen zu überführen von Gericht, Gerechtigkeit und Gericht, ja, Strafe. Das ist die Tatsache, die Jesus vollbrachte. Er hat sich als Retter erwiesen. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt. Da steht Glaube als Antwort. Jetzt ist der Mensch herausgefordert. Diese Botschaft wird nur dann zur guten Botschaft, zum Evangelium für dich, wenn du Buße tust und dich von deinem Leben der Rebellion gegen Gott abwendest. Wenn du dich zu Gott hinwendest, dann wird dieses Evangelium in deinem Herzen wirklich wahr und wird zur guten Botschaft. Du musst Jesus Christus als deinen Herrn und Retter annehmen, Buße über deine Sünden tun und ihm dein Leben schenken und ihm im Glauben nachfolgen. Dazu hat Jesus die Menschen von Beginn seines irdischen Lebens immer wieder aufgerufen. Wenn wir es in den Evangelien lesen, dann hat er immer die Botschaft weitergegeben, zum Beispiel Markus 1, Vers 15, tue Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das war die Botschaft Jesu und er hat es mit so vielen Wundern und mit so vielen Predigten und mit so vielen Dingen gezeigt, wie er doch den Menschen lieb hat und sie zurück zum Vater bringen will. Und zum Schluss ist er für sie gestorben. Und so haben dann die Apostel anschließend das Evangelium weiter gepredigt. Und Petrus sprach nach dieser Pfingstpredigt, die vom Geist Gottes gewirkt wurde, als die Menschen ihn fragten, was sollen wir tun? Dann hat Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und ein jeder von euch lasst sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Es ging dann aber auch weiter und da möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, wie das alles mitgewachsen ist in dieser ersten Gemeinde oder in den ersten Gemeinden, auch später in den Gemeinden, die Paulus gegründet hat. Aber die Grundlage ist, tut Buße. Nehmt Jesus Christus als den Retter an. Er ist alleine für dich, ja, die Möglichkeit, zum Vater zu kommen. Die Möglichkeit, wieder das ewige Leben zu finden. Er zeigt dir, ja, was in deinem Herzen ist. Dazu ist auch der Geist Gottes gekommen. Er überführt den Menschen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und der Geist Gottes ist in dieser Welt in den Gläubigen wohnhaft, aber durch die Gläubigen der Menschheit, den Nachbarn und wer sind, die Jesus noch nicht kennen, gerade diese Überführung, ja, der zeigt ihn, ja, es ist Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, das soll die Menschheit in dir, Kind Gottes, sehen. Denn du bist derjenige, in dem der Geist Gottes lebt. Und das ist was, eine ganz hohe Berufung für uns. Der Heilige Geist wirkt in den Menschen, wenn sie sich bekehren, bekommen sie zuerst einmal ein neues Leben und dürfen ja Kinder Gottes sein. Da heißt es in 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Eine wunderbare Verheißung. In Jesus Christus darfst du ein ganz neues Leben führen. Und dann in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk, und da können wir in Klammern daneben schreiben, ja, das ist die Gotteskraft, sein Werk, wir sind Kinder Gottes geworden, durch die Kraft Gottes, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, das Wirkende, die wirkende Kraft Gottes in den Kindern Gottes. Und dann, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. So können wir sagen, es ist eine wunderbare Tatsache, wenn wir dieses Evangelium persönlich erfahren durften, ja, Evangelium der Rettung. Und wer dies noch nicht in seinem Leben heute Morgen weiß oder erfahren durfte, dem ist heute Morgen die Gelegenheit gegeben. Er kann es im Glauben, die Antwort geben im Glauben und sein Leben Jesus übergeben. Er schenkt etwas Neues. Aber jetzt gehen wir weiter. Wir kommen zum Punkt 2 und sehen, ja, das Evangelium ist nicht nur jetzt für die Menschen geschrieben, die dann Kinder Gottes werden. Wir sagen ja, ja, wir sind schon 5 Jahre, wir sind schon 10, ja, 20, 30, 40 Jahre gläubig. Ja, das Evangelium, das ist doch, klar. Durchs Evangelium bin ich gläubig geworden. Ja, ohne Evangelium wäre ich nicht hier. Aber das Evangelium ist mehr als nur dieser erste Schritt in dieses neue Leben. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die mir jeden Tag zeigt, diese Gerechtigkeit vor ihm gilt. Und da sehen wir diese große Not in vielen Kindern Gottes, die einfach so in den Tag hineinleben und vergessen, welche Kraft oder was das Evangelium eigentlich ist. Es ist die Rettungsbotschaft, es ist das, was Gott gegeben hat. Da lesen wir in 1. Korinther 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, aber uns, die wir selig sind oder gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Sieht man das noch in deinem Leben als Kind Gottes, diese Gotteskraft? Der Apostel Paulus hat geschrieben, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ja, warum hat er das geschrieben? Er hatte schwere Anfechtungen. Ja, er wurde viel mehr ausgelacht. Könnt ihr euch mal vorstellen, Paulus, der einzelne Evangelist da auf dem großen Park, ja, in Athen, ja, vor tausende Menschen, ja, die wirklich noch mehr wussten als sonst was, ja, Philosophen und Gelehrte und was weiß ich. Und dann steht da Paulus da und redet von dem allmächtigen Gott, von dem einzigen Schöpfer und so weiter. Und die haben so tausend andere Götter vor sich. Ja, da sieht man, er hat festgehalten, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes und die hat er dort erfahren. Er konnte Zeugnis geben. Aber wie ist es dann bei uns als Kinder Gottes, wenn der Arbeitskollege fragt, na, du bist doch ein komischer Typ. Du betest vor dem Essen? Oder liest die Bibel noch in den Pausen? Was machst du denn da? Ja, das ist doch ein gutes Buch, das fördert mein inneres Wohlsein und so weiter. Ja, fangen wir an, uns da zu schämen? Paulus hat es nicht gemacht. Paulus hat gesagt, ich schäme mich nicht, und so sollen wir das auch tun. So kommen wir also zu diesem zweiten Punkt. Das Evangelium offenbart die Gerechtigkeit Gottes, die aus Glauben zum Glauben kommt. Und da bin ich zuerst mal gestolpert hier. Ja, aus Glauben zum Glauben, was bedeutet das? Es bedeutet, dass unser Glaube so minimal ist, dass es nur einfach diese Entscheidung ist, ja Herr, ich will glauben, hilf meinem Unglauben, also ich will weiter. Ich will einfach dir vertrauen. Und dann schenkt zum Glauben, dann schenkt Gott in seiner Allmacht mir diesen weiteren Glauben, den nächsten Schritt. Und ist es euch nicht so aufgefallen, wenn ihr Glaubenserfahrungen erfahren durftet in eurem Leben? Ja, so wie gerade das Zeugnis von dieser Woche. Ja, das belebt mich und das führt mich dann für die nächste Woche wieder zu neuem Glaubensmut. So ist es ein Wachsen vom Glauben zum Glauben. Und das ist etwas Wunderbares, wenn man das erfahren darf, ganz persönlich. Und da sehen wir, dass die Menschen, da staunen wir immer, ja, Mensch, die haben einen Glauben, die können das so weit, die Missionare zum Beispiel, was die alles erleben, und wenn ich so was erleben würde, da würde ich auch ganz anders sein. Aber hast du mal schon angefangen, kleine Schritte zu gehen, damit du die großen geschenkt bekommst? Das Wunderbare ist, was wir hier sehen, unser kleiner Glaube wird zum Großen, weil Gott in uns wirkt. In Johannes 1, Vers 12 steht, all denen aber, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und an diesem kann man ein bisschen ja, illustrieren, was es heißt, ja, Glauben, ja, vom Glauben zum Glauben zu kommen. Ja, Glaube ist hier einfach gemeint, die ihn aufnahmen, die einfach sagten, Herr Jesus, ich akzeptiere dich, du bist mein Herr, ich bitte dich um Vergebung. Und dann schenkt Gott diesen großen Glauben, ja, du bist jetzt dein Kind Gottes. Ich gebe meinen Geist in dich. Das ist das Wachstum, das Wunderbare, was das Evangelium in dir schenkt. Oder in Galater 3, Vers 26 heißt es, denn ihr alle seid Gottes Kinder durch den Glauben in Jesus Christus. Also durch Glauben und dann in Jesus Christus. Er hat das Werk vollbracht. Er hat dich beschenkt mit diesem restlichen Glauben. Ja, wenn du meinst, ja, das muss ich ja, das kann ich nicht, bin ich viel zu klein. Nein, was sagte dieser eine, der seinem Sohn retten oder helfen wollte? Ja, Herr, hilf meinem Unglauben. Ja, ich habe nicht so einen großen Glauben. Aber gehen wir weiter. Er schenkt uns Bewahrung und Sicherheit im Evangelium. Es ist nicht nur den ersten Schritt zu machen mit dem Evangelium, sondern es ist ein Leben im Evangelium, das bewahrt, das uns immer wieder zurückführt und uns zeigt, wie groß die Bezahlung war, damit ich gerettet würde. Und wenn ich wieder mal auf die Nase gefallen bin, wenn etwas wieder das Fleischliche ja überhand genommen hat, wenn ich wieder down bin, wenn ich wieder zurückgefallen bin oder was auch immer in meinem Leben passiert ist, komm zurück zum Evangelium. Jesus hat dich befreit, Jesus hat dich erlöst, du bist sein Kind. Und wenn du wieder zurück zum Evangelium kommst, dann hast du wieder ganz neue Freunde, denn dann erkennst du, ich muss meine Sünden bekennen. Und er wird sie mir wieder reinigen, damit ich wieder heiligen. Das Evangelium, es ist wichtig auch für unseren Alltag. Denkt daran. Du musst immer wieder zurückzukommen zum Evangelium. Ich möchte abschließen noch mit einem Gleichnis vom Evangelium, mit ja, Evangelium und der tägliche Alltag. Ja, ihr kennt das große Ereignis im Alten Testament. Das Volk Israel, es war in Ägypten und es ging ihnen ganz schlecht. Der Pharao und die ganzen Ägypter, die haben sie versklavt. Die haben sie wirklich ja, ganz schlimm behandelt. Und es wurde immer schlimmer. Und dann hat Gott gesagt, also ich will sie befreien. Und so geht es ja auch uns. Wir, die Menschen sind versklavt in der Sünde. Sie sind versklavt in dieser Welt, sie sind versklavt unter Satan und all seinen Kumpanen und so weiter. Ja, so wie in Ägypten unter Pharao und seinen Kumpanen. Und dann lesen wir in 1. Buch Mose 1 bis 2 und von ja, diese Situation, in der sie alle lebten, ja, dass sogar die Kinder getötet wurden, soll man in den Fluss schmeißen, die Babys, wenn sie schreien oder alle, was männliche, alles soll weg. Es ist ein furchtbarer Zustand. Und dann sehen wir dann weiter, dass Gott Befreiung schenken will. Und dann sehen wir, Gott redet, Gott predigt jetzt durch Mose, aber da wird die Sache immer schlimmer. Und dann sehen wir in Kapitel 12, dass da Gott eine Befreiung schenkt, und zwar eine ganz besondere Befreiung von den Plagen. Ich denke, der eine oder andere kommt da drauf. Und zwar, er schenkt das Passahlamm. Er schenkt ihnen ein Opfer, ein Blutopfer, indem er sagt, ja, ihr sollt das Blut nehmen und es an die Tür oben schwelle und die beiden Pfosten streichen. Und überlegt mal, ja, diese Verbindungen, ja, von oben nach unten und von rechts nach links, was gibt es dann? Ein Kreuz. Und da zeigt er in diesem Opfer, ja, dass zukünftig der Messias kommen wird, sein Blut geben wird. Aber jetzt, so war das mit diesem Passahlamm, als der Todesengel durch die Straßen ging, da ging er auch durch die Straßen von dem Volk Israel, ja. Und ging an den Häusern vorbei, wo er das Blut gesehen hat. Und die traf kein Zorn Gottes, denn das Blut hat sie erlöst, hat sie befreit. Alle, die hinter diesem Blut wohnten, die kamen nicht in das Gericht. Und so geschah es dann auch später. Jesus Christus, er wurde uns zum Passahlamm gemacht, so heißt es in der Schrift. In den Korintherbrief. Er hat ja uns herausgeführt aus der Knechtschaft und Macht des Teufels aus Ägypten, im Bild gesprochen. Jetzt haben wir ein neues Leben erhalten. Ja, wir durften Ägypten, ja, die Macht des Pharaos, die Macht des Teufels verlassen und mit Jesus gehen. Er ist uns gemacht jetzt zum Passahlamm. Das Evangelium, die Kraft hat in uns gewirkt, wir sind befreit worden. Und dann schenkt uns Gott noch etwas mehr. Er schenkt uns ja nicht nur dieses Passahlamm, sondern er sagt, ja, gedenkt daran, dass ich gekommen bin, dass das Passahlamm passiert ist. Was ist später, als Israel ausgezogen ist, als Israel in der Wüste war, als Israel in Jericho oder in das verheißene Land? Da mussten sie jedes Jahr daran denken, in einem Passahlamm, ja, das geopfert wird, Passahfest zu feiern. Sie mussten es feiern. Und das war eine Anordnung. Und so ist es auch im Leben von uns, ja. Unser Passahlamm Jesus Christus, es ist vollbracht. Er hat uns befreit von der Macht der Sünde. Und jetzt heißt es nicht nur, Punkt, Schluss, jetzt, da, das ist vergangen, ich bin Kind Gottes, alles wunderbar. Nein, es heißt auch jetzt, gedenke daran, ja, zum Gedächtnis. Und kommt ihr da drauf, was dann passierte, was Jesus dann machte, als er gesagt hat, er ist das Passahlamm, er ist, hat sein Leib geopfert, sein Blut vergossen. Was hat Jesus gemacht? Er hat hier das Abendmahl eingesetzt. Er hat gesagt, ja, wir können es nachlesen, 1. Korinther 11, da heißt es, denn ich habe es vom Herrn empfangen, sagt der Apostel Paulus, nämlich, ja, nehmet, esset, das ist mein Leib, sagt der Herr Jesus, der für euch gebrochen ist. Und dann heißt es, ja, müsst ihr dick unterstreichen, zu meinem Gedächtnis. Das ist das Evangelium, zu meinem Gedächtnis. Und dann ist desgleichen auch den Kelch, das Blut des Bundes, dass ihr trinken sollt. Und was sollt ihr machen? Zu meinem Gedächtnis. Und das möchte ich anwenden zum Evangelium, zu uns heute. Dieses Abendmahl wurde eingesetzt, damit wir wirklich leben, das Evangelium Es ist so wichtig für unser Leben. Und Jesus hat es betont. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt und verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Was ist das anderes, den Tod des Herrn zu verkündigen, als das Evangelium weiterzugeben? Er ist für uns gestorben, er hat sein Leben gegeben, auferstanden und er wird wiederkommen. Das ist das Evangelium. Und es ist wunderbar, dass Jesus das so eingesetzt hat und wir uns daran erinnern. Das zeigt uns so die bewahrende Kraft Gottes in unserem Leben. Das Evangelium. Ich möchte abschließen. Denkt daran in eurem Leben, ob ihr 5, 10 oder 40 Jahre gläubig seid, Kinder Gottes seid. Das Evangelium ist eine Grundlage, die uns immer wieder die Kraft Gottes vor Augen führt, in der wir stehen dürfen, die in uns wirkt. 2. Timotheus 2, Vers 8. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Geschlecht Tafel nach meinem Evangelium. Amen. Wir wollen beten, wir wollen aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gnade, die du an diesem Morgen uns gezeigt hast. Deine Liebe, du bist gekommen und hast uns das Evangelium geschenkt. Herr, die Rettung in dir, du bist als Retter erschienen, damit wir Sünder selig werden dürfen, damit wir den Weg zurückfinden zum himmlischen Vater. Wir danken dir von Herzen darum, dafür, dass du ja, dich so offenbart hast. Aber du willst auch weiterwirken in jedem eins von uns, damit wir dieses Wort, dieses Evangelium weitergeben, dass andere erquickt werden oder dass wir selbst ganz persönlich deine Kraft in uns erfahren dürfen, dass du uns veränderst, uns weiterführst, uns leitest, Herr, dass wir das Ziel wirklich auch in deiner Vollmacht oder in deiner Ehre erreichen, die du in uns hineinlegen willst. Herr, wir danken dir für diesen Vormittag. Und wir wollen dich auch ganz besonders für diejenigen bitten, die noch nicht das Evangelium in ihrem Herzen erfahren durften oder haben. Herr, schenke ihnen heute diesen entscheidenden Schritt. Schenke ihnen diesen Mut, ihr Leben dir zu geben, dich als Retter anzunehmen, Herr, und diese Sündenvergebung erfahren zu dürfen. O, wir danken dir für diesen Morgen und preisen dich von ganzem Herzen. Amen.